Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Russland sucht weiter intensiv nach politischen Wegen aus der Kosovo-Krise. In Moskau trafen der stellvertretende US-Außenminister Talbot und der EU-Vermittler Ahtisaari am Abend den russischen Beauftragten Tschernomyrdi. Er war in der Nacht aus Jugoslawien zurückgekehrt, wo er mit Präsident Milosevic gesprochen hatte. Nach Tschernomyrdins Darstellung ist Belgrad jetzt bereit, auf der Grundlage des G8-Plans zu einer Friedenslösung beizutragen. Allerdings wollten die Serben in Einzelfragen direkt mitreden. Aus Moskau Arnim Staudt.
Am Moskauer Flughafen Scheremetjewo gaben sich heute die Spitzendiplomaten die Klinke in die Hand. Als erster kam Eduard Kukan, Außenminister der Slowakei und Jugoslawien-Beauftragter des UNO-Generalsekretärs. Alle Konfliktparteien sind sich über die zentrale Rolle der UNO einig und ich hoffe, wir werden zu einer UNO-Resolution kommen, als Grundlage weiterer Verhandlungen. Dann jagte eine Begegnung die andere. Kukan traf den russischen Außenminister Ivanov. Zur gleichen Zeit reiste bereits der amerikanische Vizeaußenminister Talbot an, um in der finnischen Botschaft Finnlands Präsidenten und Jugoslawien-Vermittler Ahtisaari zu treffen. Talbot, seinerseits der Jugoslawien-Vermittler Bill Clintons, wollte erstmal nichts sagen. Finnlands Staatsoberhaupt selbst war noch wortkarger. Ahtisaari betrat schweigend die Botschaft seines Landes. Moskau gleicht heute einer brodelnden diplomatischen Suppe, ohne dass die Zutaten klar zu erkennen wären. Klarheit brachte auch der russische Jugoslawien-Beauftragte Tschernomyrdi nicht. Gibt es Neuigkeiten, fragten die Journalisten. Natürlich gibt es die. Was denn für Neuigkeiten? Gute natürlich. Und er verschwand.
Zur Stunde verhandeln die drei Jugoslawien-Beauftragten hinter verschlossenen Türen. Viktor Tschernomyrdin soll gesagt haben, dass er mit sehr langwierigen Gesprächen rechnet. Der finnische Unterhändler Ahtisaari wird möglicherweise nach Abschluss der Moskauer Verhandlungen nach Belgrad weiterreisen, um die Verhandlungen dort mit Milosevic fortzusetzen.
Kurz bevor der Vermittler Tschernomyrdi aus Belgrad abgereist war, hatte die NATO mit neuen Angriffen aus der Luft begonnen. Dabei ist nach serbischen Angaben auch eine Klinik in der jugoslawischen Hauptstadt getroffen worden. Außerdem wurden die Residenzen des spanischen und des schwedischen Botschafters beschädigt.
Die Straße heißt Boulevard Mira, was auf Deutsch heißt Boulevard des Friedens. Und zynischer kann das Ereignis von heute Nacht nicht lokalisiert werden. Die Absicht der NATO war, so sagte sie heute Nachmittag, sei gewesen, Militärbaracken in der Nähe zu zerstören. Es war 1.10 Uhr heute Morgen, als zwei fehlgesteuerte Raketen den Krankenhauskomplex Dr. Dragica Mićović zum großen Teil in Schutt und Asche bombten. In diesem Hospital ist die größte Geburtsklinik Jugoslawiens eingerichtet. Von dem Komplex wurden die gynäkologische, die radiologische sowie die neurologische Abteilung völlig zerstört. Die Kinderklinik mit den Neugeborenen wurde durch die Druckwelle derart in Mitleidenschaft gezogen, dass sie völlig evakuiert werden musste. Mindestens 4 Patienten starben nach serbischen Angaben bei dem Angriff. 2 schwangere Frauen wurden schwer verletzt. An diesem Friedensboulevard wohnen unter anderem der irakische und auch der schwedische Botschafter. An ihren Residenzen, nur wenige Meter neben der Klinik, wurden erhebliche Schäden angerichtet. Aus der schwedischen Regierung hat die Außenministerin Anna Lindh scharfen Protest gegen diese Bombardierung und besonders gegen die Ziele in dichten Bevölkerungsgebieten und mit derartigen Geschossen eingelegt. Es waren die heftigsten Luftangriffe auf Belgrad, seit vor 14 Tagen die chinesische Botschaft getroffen wurde. Fast minutengenau mit dem Abflug des russischen Sonderbotschafters Viktor Tschernomyrdin hatten die Angriffe gegen 22.30 Uhr begonnen. Dieser hatte 7 Stunden lang mit dem jugoslawischen Präsidenten Slobodan Milosevic über eine Lösung der Kosovo-Krise konferiert. Bereits im Vorfeld war hier vom Außensprecher Nebojša Vujović signalisiert worden, dass Jugoslawien den 5-Punkte-Plan der G8 vom 6. Mai aus Bonn annehmen würde. Natürlich mit notwendigen Konkretisierungen in den Details. Dieses hat Präsident Milosevic heute in den Nachrichten des serbischen Fernsehens als Erklärung unter den Bildern des Treffens mit dem Russen verkünden lassen.
Die NATO räumt inzwischen den Fehlschlag bei der Bombardierung von Angriffspunkten in Belgrad ein. Beim Luftschlag gegen eine Kaserne in der Stadt habe eine der Bomben ihr Ziel verfehlt, sagte NATO-Sprecher Scheer in Brüssel. Scheer betonte zugleich, die Allianz setze ihre Angriffe fort, bis eine diplomatische Lösung der Kosovo-Krise gefunden worden sei. Die USA haben nach eigenen Angaben weitere Hinweise für ein Massaker an albanischen Zivilisten im Kosovo. Das Bildmaterial wurde jetzt in Washington gezeigt. Es soll belegen helfen, dass serbische Einheiten in der Ortschaft Isbica mehr als 100 Menschen umgebracht haben.
Das Dorf Izbica begräbt seine Toten. Ein Arzt, ein Kosovo-Albaner, machte diese Aufnahmen mit einer Amateurkamera, viele davon so, dass wir sie hier nicht zeigen wollen, nach einem Massaker, bei dem offenbar über 100 Bürger von Izbica umgebracht wurden. Die meisten von ihnen ältere Männer. Die Jüngeren, sagt der Arzt, seien in die Berge geflohen, bevor die Serben kamen. Das Massaker habe am 28. März stattgefunden. Die Bilder seien 3 Tage später entstanden. Sie wurden dem amerikanischen Außenministerium von einer kosovo-albanischen Organisation übergeben. Die US-Geheimdienste haben die Aufnahmen mit der eigenen Aufklärung verglichen. Zum ersten Mal, sagt der Außenamtssprecher, sei es gelungen, Aussagen von Flüchtlingen mit unabhängigen Beweismitteln zu bestätigen. Tage nach den Filmaufnahmen zeigen Satellitenbilder eine Reihe von Massengräbern, die vorher nicht da waren. Nach unserer Überzeugung beweist das eindeutig, dass die beschriebenen Ereignisse tatsächlich an dieser Stelle stattgefunden haben, sagt James Rubin. Als diese Videoaufnahmen noch für sich standen, hat Belgrad erklärt, es handle sich um eine Fälschung. Das Band wird, gemeinsam mit den Satellitenbildern, dem Internationalen Kriegsverbrechertribunal in Den Haag übergeben.
Die ICE-Katastrophe von Eschede hätte nach Einschätzung von Gutachtern vermieden werden können. Das Fraunhofer-Institut in Darmstadt ist nach Angaben der Lüneburger Staatsanwaltschaft zu dem Schluss gekommen, der Bruch eines Radreifens gehe auf Überbeanspruchung zurück. Ursprünglich sei aber auch mangelhafte Kontrolle. Die Bahn habe mehrere Hinweise auf einen Defekt gehabt. Ein Überwachungssystem, das einen Innenriss gezeigt hätte, habe die Bahn nicht eingesetzt.
Lange Zeit hoffte die Bahn AG, dass es sich bei dem Radbruch, der zu dem verheerenden Zugunglück bei Eschede führte, um einen Konstruktionsfehler handeln könnte. Nun hat die Staatsanwaltschaft in Lüneburg andere Erkenntnisse. Materialermüdung und zu hohe Beanspruchung des Radreifens sei die Unglücksursache gewesen. Der Reifen wurde zu stark abgefahren und brach bei einem Durchmesser von 862 mm. Die Bahn AG hat den Verschleißspielraum zwischen 920 mm Durchmesser und als unterste Toleranz sogar auf 854 mm festgesetzt.
Der Gutachter geht davon aus, dass im Bereich von ca. 890 mm keine Bedenken gegen die Zulassung des Rades bestanden hätte. Alles, was darunter liegt, wird kritisch, wenn das Rad nicht ständig überwacht wird.
Auf der Innenseite des stark abgenutzten Radreifens bildete sich ein Riss. Mit dem Überwachungssystem, das die Bahn bisher anwendete, konnte der Schaden nicht festgestellt werden. Kontrollen mit Prüflampen reichten nicht aus.
Es hat Überwachung gegeben, aber soweit wir wissen, nicht Überwachung im Hinblick auf einen möglichen Ermüdungsbruch.
Die Staatsanwaltschaft ermittelt nicht nur gegen Kontrolleure und Techniker. Inzwischen auch in den oberen Etagen der Bahn AG. Der Vorstand hält sich bedeckt.
Das Miteinander zwischen Staatsanwaltschaft und uns ist kooperativ. Wir unterstützen die Staatsanwaltschaft und werden natürlich jeder Bitte nachkommen.
Vor 2 Tagen hat der Vorstand entschieden, die Radsatzprüfung zu verbessern und dafür 200 Mitarbeiter zusätzlich einzustellen.
In der rot-grünen Koalition ist der weitere Zeitplan für die Ökosteuer umstritten. SPD-Fraktionschef Struck sprach sich für eine Zusammenlegung der 2. und 3. Stufe im Jahr 2001 aus. Dagegen meldeten Bündnis 90 die Grünen Widerstand an. Sie beharren wie geplant auf 2 Schritten und fürchten, dass die Bevölkerung zu große Sprünge in einem Stück nicht akzeptiert. Auf einer Klausurtagung über die Gesundheitsreformen haben sich SPD und Bündnis 90 die Grünen in weiteren Einzelpunkten verständigt. Einigkeit besteht unter anderem darüber, wie die Obergrenzen für die Ausgaben festgelegt und kontrolliert werden sollen. Für die Gestaltung der Budgets sollen die einzelnen Kassen vor Ort zuständig sein, für die Aufsicht die Kassenverbände.
Hi nun in Sachen Gesundheitsreform. Heute Mittag um 11:45 Auftakt zur vorerst letzten rot-grünen Verhandlungsrunde. Denn auch wenn SPD und Grüne über Details noch diskutieren, im Großen und Ganzen steht die Reform. Vor allem einigte sich die Koalition heute auf den Kernpunkt, die Einführung eines sogenannten Globalbudgets. Mit Hilfe eines solchen Budgets will die Koalition die Ausgaben der gesetzlichen Krankenkassen begrenzen. 1998 waren das insgesamt etwa 270 Milliarden Mark. Dieser Betrag wird nun auf die verschiedenen Kassen verteilt und soll jedes Jahr um die Grundlohnsumme erhöht werden. Das Ziel: stabile Beitragssätze in der gesetzlichen Krankenversicherung.
Ich bin der festen Überzeugung, dass wir mit dem Geld, was wir in der gesetzlichen Krankenversicherung jetzt reingeben, das sind im Moment rund 270 Milliarden D-Mark, dass man mit diesem Geld eine qualitativ hochwertige Behandlung der Bevölkerung sicherstellen kann, und zwar auch in Zukunft.
Das Prinzip der Reform innerhalb des Budgets wird umverteilt. So sollen die Leistungen für Vorsorge und Selbsthilfe verbessert werden, genauso die Rehabilitation. Die Zuzahlungen für Rehabilitationsmaßnahmen werden deshalb gesenkt auf 17 Mark in West- und 14 Mark in Ostdeutschland. Weitere Einzelheiten der Reform. Die lange geplante Positivliste für Medikamente wird eingeführt. Die Stellung der Hausärzte wird gegenüber den Fachärzten gestärkt. Und die Finanzierung der Krankenhäuser geht bis zum Jahr 2008 vollständig in die Hand der Krankenkassen über. SPD und Grüne sind auf Widerstand von den Verbänden gefasst.
Natürlich werden wir Proteste ernten und sie werden gewaltig sein. Politik, die das vornimmt, muss ein hartes Rückgrat zeigen. Und dazu ist jetzt Politik, alle Abgeordneten und die Bundesregierung aufgerufen.
Allerdings, viel Zeit zum Protest bleibt nicht, denn noch vor der Sommerpause soll das Reformgesetz im Kabinett verabschiedet werden.
An der Frankfurter Börse gab es heute bei ruhigem Geschäft einige Kursgewinne. Der Aktienindex DAX schloss mit einem Plus von 54 Punkten bei 5.235. Der Kurs des Euro blieb praktisch unverändert. Der Referenzkurs lag bei 1,0639 $. Das entspricht einem Dollarkurs von 1,8383 $. Gegen den Chemiekonzern BASF und das Schweizer Unternehmen Roche sind in den USA wegen Preisabsprachen Geldbußen in Rekordhöhe verhängt worden. Nach Angaben von Justizministerin Reno muss BASF umgerechnet 413 Millionen Mark zahlen, Roche knapp 1 Milliarde. Damit soll ein jahrelanger Streit beigelegt werden. Laut Reno hat sich Roche schuldig bekannt, auf dem US-Markt und weltweit die Preise für Vitamine mit BASF abgesprochen zu haben. Der künftige israelische Ministerpräsident Barak will sich für einen baldigen Truppenrückzug aus dem Libanon einsetzen. In Zeitungsinterviews nannte er heute dafür einen Zeitrahmen von etwa 1 Jahr. Zuvor müssten allerdings die Gespräche mit Syrien wieder aufgenommen werden. Barak kündigte heute außerdem an, dass er im neuen Kabinett auch das Verteidigungsministerium übernehmen will.
Ein türkisches Gericht in Diyarbakir hat zwei ehemals führende Mitglieder der kurdischen Arbeiterpartei PKK wegen Hochverrats zum Tode verurteilt. Die Brüder Şemdin und Arif Sakük sind nach Ansicht des Gerichts für 191 Überfälle mit 280 Toten verantwortlich. Die Brüder hatten sich allerdings 1996 von der separatistischen PKK getrennt. Das Todesurteil, nur 11 Tage vor dem Beginn des Prozesses gegen den PKK-Führer Öcalan, werten Beobachter als Hinweis, dass auch er mit der Todesstrafe rechnen muss.
Der ehemalige Gestapo-Helfer Alfons Götzfried ist zu 10 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Das Landgericht Stuttgart sah es als erwiesen an, dass der 79-Jährige sich 1943 an Massenerschießungen im Konzentrationslager Majdanek beteiligt hat. Ihm wird Beihilfe zum Mord in 17.000 Fällen angelastet. Ins Gefängnis muss Götzfried jedoch nicht mehr, da eine bereits verbüßte Strafe in der Sowjetunion angerechnet wurde. Erstmals seit 10 Jahren kann Iran im Oktober wieder an der Buchmesse in Frankfurt teilnehmen. Der Aufsichtsrat der Messe beschloss, iranische Verlage wieder zuzulassen. Iran war 1989 wegen des staatlich unterstützten Mordaufrufs gegen den Schriftsteller Rushdie von der Frankfurter Ausstellung ausgeschlossen worden. Vor einem halben Jahr hatte sich Staatspräsident Khatami von dem Aufruf, Rushdie zu töten, öffentlich distanziert. Beim World Team Cup in Düsseldorf ist Titelverteidiger Deutschland heute ausgeschieden. Die Mannschaft von Teamchef Boris Becker verlor gegen Spanien. Nikola Kiefer unterlag Alex Koretscha. Thomas Haas verlor gegen Carlos Moya. Und nun die Wettervorhersage für morgen Freitag, den 21. Mai.
In Ostdeutschland, vor allem in Südostbayern, macht sich morgen ein Regentief bemerkbar. Es zieht über die italienischen Alpen nach Tschechien. Wer Sonne pur sucht, landet am besten in Portugal und Spanien. In der Nacht fällt zwischen Sachsen und Bayern gewittriger Regen. Am Tag muss in Ostdeutschland mit ergiebigem Regen gerechnet werden, in Bayern mit Dauerregen. Westlich an der Linie Holstein-Osthessen-Baden sonnige Aussichten. In Norddeutschland schwacher bis mäßiger Nordwestwind, in Süddeutschland frischer Bögerwind. In der Nacht 8 Grad südlich der Donau und 13 Grad an der Spree. Am Tag unter Wolken und bei ergiebigem Dauerregen zwischen 11 und 17 Grad. Im Westen und Norden 17 bis 21 Grad. Wie wird das Wetter während der Feiertage? Am Samstag im Norden und Süden Regen, in der Mitte etwas Sonne. Pfingstsonntag setzt sich im Tagesverlauf immer mehr die Sonne durch. Pfingstmontag wird der sonnenreichste Feiertag. Und dieser Trend dauert bis Mittwoch an.